Außenseiten. Die Sammlung Prinzhorn trifft auf Comic. Der Podcast zur Ausstellung am Haus am Wehrsteg.
Es kann viele Gründe geben, warum ein Mensch in die Psychiatrie eingeliefert wird. Das war sicher schon Anfang des 20. Jahrhunderts so. Aber in dieser Zeit gab es gravierende Unterschiede in den Krankengeschichten von Männern und Frauen. Thomas Röske, Leiter der Sammlung Prinzhorn, bringt diese Unterschiede folgendermaßen auf den Punkt. Männer kommen in die Psychiatrie, wenn sie als Subjekt versagen. Frauen dagegen, wenn sie sich nicht in die Rolle des Objekts fügen. Einer der Gründe, die Anke Feuchtenberger dazu bewegt haben, sich für die Ausstellung Außenseiten explizit mit den Künstlerinnen der Sammlung Prinzhorn zu beschäftigen. Genau darüber habe ich mit ihr und Thomas Röske für diese Folge gesprochen. Das Werk von Anke Feuchtenberger hängt im Juni an der Fassade des Haus am Wehrsteg und bildet damit den Abschluss der Ausstellung Außenseiten und gleichzeitig den Abschluss dieser Podcast-Reihe. Mein Name ist Ute Seitz. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören.
Anke Feuchtenberger wurde 1963 in Ost-Berlin geboren und studierte an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Heute lebt sie in Vorpommern und Hamburg, wo sie als Professorin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften tätig ist. Als freiberufliche Autorin und Comic-Künstlerin zeichnet sie vorrangig mit Kohle auf Leinwand oder mit Tusche und Bleistift auf Papier. Feuchtenberger hat zahlreiche Comics und Erzählungen veröffentlicht, die in verschiedene Sprachen übersetzt wurden. Unter anderem erhielt sie den Max-und-Moritz-Sonderpreis für ein herausragendes Lebenswerk. Für die Außenseiten richtet Feuchtenberger den Blick auf Frauen in der Psychiatrie um 1900. Ihr Werk zeigt eine junge Frau in Dienstmädchenkleidung, die dem Schokoladenmädchen von Jean-Étienne Lyotard nachempfunden ist. Den Kopf der Frau bildet eine rote Fratze mit Schlangenhaaren, eine Anspielung auf die mythische Figur der Medusa, wie sie bei Ovid vorkommt. Die Medusa ist von der Göttin Athene in ein Monstrum verwandelt worden, als Strafe für ihre Schönheit und dafür, dass sie von Poseidon vergewaltigt wurde. Daraufhin konnte Medusa mit ihrem Blick andere versteinern. Auf dem Bild von Anke Feuchtenberger hält die Medusa ein Zeichenheft der Patientenkünstlerin Elisabeth Faulhaber in der Hand. Damit thematisiert Feuchtenberger die dramatischen Biografien vieler Patientinnen, die stark von spezifischen Erwartungen an Weiblichkeit bestimmt wurden. Gleichzeitig würdigt sie die Kunst als Möglichkeit, sich frei auszudrücken, vielleicht zum ersten Mal im Leben einiger Frauen. Das Werk von Anke Feuchtenberger können Sie sich im Juni direkt an der Fassade des Haus am Wehrsteg ansehen oder online unter hausamwehrsteg.info.
Hallo und herzlich willkommen an Anke Feuchtenberger und Thomas Röske.
Hallo.
Hallo.
Die Arbeit, die da letztlich dann aus deiner Beschäftigung mit der Sammlung entstanden ist, ist auf jeden Fall visuell sehr eindrücklich. Es ist eine große Arbeit und teilt sich nicht in unterschiedliche Panels auf. Und was es allerdings wahrscheinlich nicht ist, ist, dass es sich sofort von selbst erklärt, sondern es wirft eigentlich Fragen auf. Die Frau, die wir da sehen, die hat so eine teuflisch rote Fratze und sie ist umgeben von Sprechblasen, die ihr so Dinge einflüstern wie, nun bist du ein gefallenes Mädchen. In welcher Lage befindet sich die Frau auf dem Bild? Also was bewegt diese Frau?
Es ist ja keine homogene Figur, die ich da gezeichnet habe, sondern ich habe versucht, eine Art ikonografisches Stückwerk zusammenzubauen, zu einer Art Skulptur, die für mich einen komplexen erzählerischen Kern hat. Und mir geht es sozusagen darum, dass in der Beschreibung der Anstaltsinsassen, in den Biografien, die ich gelesen habe, ist eben oft die Rede davon, wie sie aussehen und wie sie angetroffen wurden. Und das hat mich sehr beschäftigt und ich habe also versucht, das Idealbild von Sittlichkeit und Sauberkeit und Dienstbarkeit mit dem Allerschrecklichsten, was man sich vorstellen kann, einer weiblichen, verunstalteten Figur, der Gorgo Medusa aus der griechischen Mythologie. Ich habe also versucht, so eine Art plakatives, wie so eine Art Idol zu schaffen, was aber sehr ambivalent ist, also von Schönheit und Sauberkeit bis hin zu dem, was die Gesellschaft vielleicht nicht respektieren und akzeptieren kann. Und habe halt versucht, so eine Art Vergangenheit und Gegenwart zu schaffen. Zwischen dieser Vergangenheit und Gegenwart steht diese Figur. Also es gibt das, was gesellschaftlich eher eingetrichtert wurde. Du musst gefallen, du bist ein gefallenes Mädchen, pass auf, dass du nicht fällst. Und auf der anderen Seite ist eben so eine ganz zarte, unscheinbare Figur, die so ein bisschen ich bin, die sagt, jetzt bist du hier, ich sehe, was du geschaffen hast. Und das ist so eine Art, für mich eine Art Würdigung gewesen, dieses Werkes, was ich von den Frauen dort wahrgenommen habe in der Sammlung.
Also für mich ist das auch so eine Darstellung, sehr, sehr, sehr eindrückliche Darstellung des Durchbruchs des Irrationalen. Ne? Also das gesittete Schokoladenmädchen ist so ganz eingepackt in gesellschaftliche Konventionen und da oben bricht plötzlich das Irrationale aus.
Vielleicht kann man noch mal kurz was zu dem Schokoladenmädchen sagen, weil das ja vielleicht nicht alle kennen. Was ist denn das für ein Gemälde?
Soweit ich weiß, ist das ein Gemälde von Lyotard und hängt in der Dresdner Sammlung, was ich jetzt für mich aber nicht so wichtig finde, sondern für mich war jetzt eher so die Suche nach einem Kleidungsstück. Das war der Ausgangspunkt. Ich hatte mich in der Sammlung Prinzhorn entschieden für diese Jacke von Agnes Richter. Das war eigentlich mein Ausgangspunkt, was ich ganz besonders anschauen wollte und was ich unglaublich großartig finde als Kunstwerk. Und auch die Biografie der Agnes Richter hat mich sehr berührt. Und also diese Jacke hat mich geradezu zu Tränen gerührt. Ich fand sie wirklich wunderschön. Und ich habe sozusagen ausgehend von diesem Gedanken, und das ist, denke ich, sind immer die Wege der künstlerischen Erzählung, die sind etwas verschlungen und natürlich auch irgendwie vielleicht irrational, aber in irgendeiner Weise auch für mich immer nachvollziehbar. Also hat sich dieses extrem saubere Kleidungsstück, hat mich dann an meine eigene Kindheit erinnert und an die Wahrnehmung des Schokoladenmädchens, ja, was die für einen Eindruck auf mich hatte. Auch, dass sie bestimmt nie wütend ist, bestimmt nie mit Essen und Nachttöpfen um sich wirft, wie es einigen der Anstaltsinsassinnen nachgesagt wurde. Und das fand ich sozusagen als Idol einer bestimmten Zeit, habe ich sozusagen benutzt, obwohl es natürlich nicht direkt mit der Sammlung in Heidelberg zu tun hat.
Insofern aber vermutlich schon, weil von den Frauen zu dieser Zeit und natürlich auch von den Frauen, die in der Sammlung als Künstlerin vertreten sind, ganz stark eine Sittsamkeit erwartet wurde. Thomas, was ist denn da für uns wichtig zu wissen bezüglich dieser speziellen Erwartungen an Weiblichkeit und an Frauen, die man gestellt hat und die man vielleicht auch im Kontext der Psychiatrie gestellt hat?
Ja, wir haben ja 2004 diese Ausstellung Irre ist weiblich gemacht und also ganz verknappt, holzschnittartig kann man vielleicht die Feststellung destillieren, dass Männer in die psychiatrische Anstalt kommen, wenn sie als Subjekt versagen, Frauen kommen in die Anstalt, wenn sie sich nicht in die Rolle des Objekts fügen und wenn sie aufmüpfig sind oder irgendetwas über ihre Rolle hinaus beanspruchen. Also das beeindruckendste Beispiel war eine Frau, die schon einmal in der Psychiatrie war, dann entlassen wurde und die Eltern bringen sie bald wieder zurück, weil sie zu Hause mit den Türen knallt und weil sie von den Eltern das gleiche Geld fordert, das ihre Brüder zum Studium bekommen haben. Das war Wahnsinn in der damaligen Zeit. Also diese Forderung, überhaupt diese Forderungshaltung, unangepasste Frauen waren das zumeist, die da in die Psychiatrie kamen, manchmal auch Revolutionärinnen, also Leute, die irgendwelche Bahnstrecken in die Luft gesprengt haben oder sowas. Es gibt da auch durchaus gewaltsame Ausbrüche des Irrationalen sozusagen, die auch politisch motiviert sind. Aber es sind unangepasste Frauen, die sich nicht in die Objektrolle einfügen wollen.
Diese Wut spielt ja auch in deinem Werk, Anke, eine Rolle, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ich habe beim Studium der Biografien, also dazu muss ich vielleicht sagen, natürlich habe ich die Kunst genauso studiert, die da zu sehen ist, aber hatte dann immer das Gefühl, also dass mir beim Lesen der Biografien selber extrem die Wut hochkommt und dass keine Biografien sind, die irgendwie jetzt tausende von Kilometern sozusagen zeitlich entfernt sind, sondern die bis heute zu reichen scheinen. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Wut, die sich da angestaut hat, so gerecht ist. Also die Wut ist ja immer ein Fingerzeig auf etwas. Ne? Man ist ja nicht einfach nur wütend, sondern diese Wut sagt ja etwas, die weist irgendwo hin. Und das finde ich sehr interessant. Und deswegen eben dieses Bild der Medusa, weil ich das Gefühl habe, dass in der Verwandlung, die sie erleiden musste, aber dann doch auch ein Potenzial an Wut steht, also mit dem sie dann den Menschen begegnet ist.
Also die Medusa, sie wird von Poseidon zuerst vergewaltigt und bekommt dann eben von Athene diesen hässlichen Kopf mit der heraushängenden Zunge und den Schlangenhaaren verpasst als Strafe vielleicht für ihre Schönheit oder vielleicht für die Vergewaltigung. Und da finde ich auch ganz spannend irgendwie diese Parallele, dass diese Frauen, die in der Psychiatrie waren, ja auch teilweise einfach für was bestraft wurden, wo sie irgendwie nichts dafür konnten oder einfach gutes Recht dazu hatten, ne?
Ja, und die vielleicht zum Teil selber auch Opfer von Missbrauch waren oder sexuellen Übergriffen zum Beispiel.
Also ich fand das sehr interessant, dass wenn also eine Frau versucht hat, es öffentlich zu machen, Missbrauch, sexuelle Gewalt, sonst wie, das immer dann in die Schublade der Hysterie geschoben wurde. Und interessanterweise hatte ich mich vorher schon mit Hysterie beschäftigt. Als ich in Paris war, habe ich eine große Ausstellung gesehen im Museum für Art Brut und habe mir dort einen dicken Katalog gekauft über die Salpêtrie. Und da sind so unglaublich viele Gemälde drin, wie also eine versammelte schwarz gekleidete Professorenschaft einem hysterischen Anfall einer Frau beiwohnt. Und das hat einen so absoluten, ja, pornografischen Aspekt, den man wirklich nicht übersehen kann. Also, und auch die Fotos, die von Frauen in der Hysterie, sozusagen in Momenten der Hysterie gemacht wurden, das ist also voll klar, ne? Also das ist ganz voyeuristisch und das spielte sozusagen für mich im Hintergrund auch noch mit.
Ja, wenn ich es richtig sehe, ist ja das Heft, was das Schokoladenmädchen anstatt des Tabletts in der Hand hält, eine Anspielung auf die Hefte von Elisabeth Faulhaber. Und bei Faulhaber, Prinzhorn behandelt sie ja nur tatsächlich als jemand, der unvollkommen Realität wiedergibt und mit Kritzeln Bildfelder ausfüllt. Der guckt gar nicht richtig hin, was überhaupt dargestellt ist. Es gibt Darstellungen, die nahelegen, dass es da auch einen sexuellen Übergriff gegeben hat, über den sie kaum sprechen kann, den sie auch nur verschlüsselt wiedergibt. Und das hat schon auch eine Parallele, finde ich, zu der Verdrängung dieser sexuellen Gewalt gegenüber Frauen, die wir auch bei Freud zum Beispiel finden in der Zeit.
Elisabeth Faulhaber wird 1890 in Schwetzingen geboren. Sie wächst in einfachen Verhältnissen auf und will Köchin werden. Später führt sie ihr Weg nach Leipzig, wo sie als Fabrikkraft, Kellnerin und Kammerdienerin arbeitet und im Alter von 24 einen Sohn zur Welt bringt. Der Vater ist unbekannt. 3 Monate nach der Geburt wird sie in die Klinik Dösen bei Leipzig eingewiesen, laut Krankenakte wegen starker Gemütsschwankungen. Es gelingt ihr nicht, zu ihrem unehelichen Sohn eine Bindung aufzubauen. 3 Jahre später folgt die Entmündigung, wobei unklar bleibt, was ihr vor der Einweisung genau widerfahren ist. In der Sammlung Prinzhorn sind 6 dicke Hefte, einzelne Zeichnungen und Texte von Elisabeth Faulhaber erhalten. Sie zeichnen mit Erfindungsreichtum und dynamischen Linien vor allem Porträts und Figuren, die auf unterschiedliche Art miteinander in Interaktion treten. Die Darstellungen gehen teils ineinander über. Bei genauem Hinsehen sind häufig Gesichter und Körperteile weiterer Figuren zu entdecken. Laut Krankenakte zeichnet Faulhaber unablässig auch auf Wände, Böden und Möbel. Ein Besuch der Mutter bleibt ihr verwehrt, weil der zuständige Arzt davon abrät. Die Patientin sei aufgeregt und manchmal gewalttätig. Elisabeth Faulhaber wird nur 30 Jahre alt. 1921 stirbt sie an Tuberkulose in der Heilanstalt Dösen.
Neben dem Leiden, von dem wir wissen und eine Ahnung davon haben können, fand ich besonders interessant, wie kann man darüber hinwegkommen oder was gibt es für Strategien, sich auch am Leben zu erhalten. Und da fand ich interessant, dass bei der Elisabeth Faulhaber gerade die weiblichen Figuren, so ist mein Eindruck, sehr integer wirken. Die lächeln fast alle, also die haben irgendwie sowas Komplettes, ja, die sind so, auch wenn sie manchmal ein bisschen verbogen sind und so, aber sie lächeln alle und haben sowas irgendwie Freundliches, dem Schicksal Zugewandtes, ja, das hat mir gut gefallen. Und bei der Agnes Richter fand ich das ähnlich mit der Jacke, dass es sozusagen einerseits schon sehr fragil wirkt, wie sie verkehrt herumschreibt oder wie durch das gegenseitig Besticken der Ober- und Unterseiten, also so Spiegelschriftliches entsteht und so. Gleichzeitig aber auch ist so eine Jacke ja wie so eine Art, also für mich wie so ein Schutzraum oder wie so ein kleiner Panzer zu verstehen, ja. Also das fand ich interessant, was es für Strategien gibt, vielleicht sich abzuwenden von dem großen Unglück. Und das macht Kunst möglich.
Als ich mir den Katalog angesehen habe zu der Ausstellung Irre weiblich, die Thomas gerade schon erwähnt hat, da wird ein Satz geschrieben in der Einleitung, in dem es darum geht, inwiefern die Frauen vielleicht durch ihre Kunst vom Opfer zur Akteurin werden. Und das finde ich eine ganz spannende Herangehensweise. Ist es ein Aspekt, unter dem man die Werke ausgewählt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also es ging um diese Idee, dass Kunst und künstlerisches Verhalten oder überhaupt das Verhalten der Frauen Protest zum Ausdruck bringen kann und möglicherweise auch eine Form von Selbstermächtigung. Und sei es im Fantastischen oder sei es in der, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, in der Monierung gegen bestimmte bedrängende Erinnerungen oder bedrängende Realitäten einzusetzen.
Thomas, du hast gerade schon erwähnt, dass Prinzhorn die Elisabeth Faulhaber so ein bisschen despektierlich ihr behandelt hat. Und jetzt inzwischen aber finden die Werke doch Anklang auch für eine wissenschaftliche, aber auch eine künstlerische Auseinandersetzung. Was macht sie denn dafür so spannend?
Also Tatsache ist ja, dass von den Werken, die in der Sammlung Prinzhorn sind, also in der historischen Sammlung, die Prinzhorn zusammengetragen hat, sind nur 20% von Frauen. Und das wirft die Frage auf, und das war auch der Ausgangspunkt für die Ausstellung, warum ist das so? Man hat Frauen wahrscheinlich auch weniger Freiraum zur künstlerischen Gestaltung gelassen. Aber wir wissen auch, dass Ärzte ausgewählt haben, was sie da nach Heidelberg geschickt haben. Die haben nicht alles geschickt, was sie nur so an Bildnerischem finden konnten. Und auf den ersten Blick scheinen eine ganze Reihe von Werken von Frauen unattraktiver als die von Männern. Also wenn man farbenstrotzende Bilder sieht, Welteroberungsfantasien, große philosophische Systeme oder sowas, das sind alles Dinge, die Männer machen. Maschinenzeichnungen, Beeinflussungsmaschinen, Darstellungen und sowas, das finden wir eigentlich fast ausschließlich bei Männern. Frauen, ganz abgesehen davon, dass sie zum Beispiel sticken und da natürlich auch subversive Sachen mitteilen können, aber tatsächlich in diesen Werkstätten arbeiten, wo sie mit Nadel und Faden arbeiten, typischerweise als weibliche Tätigkeit, befassen sich in ihren sonstigen Arbeiten auf Papier oftmals mit Erinnerungen und schreiben auch sehr viel, sind sehr viel mehr introspektiv, nicht so sehr darauf ausgerichtet, andere durch ihre Werke zu beeindrucken. Und ich denke, wir haben erst in den letzten Jahrzehnten auch in der Kunst gelernt, uns mit solchen Aspekten auseinanderzusetzen, das ernster zu nehmen und uns auch daran zu gewöhnen, dass Text-Bild-Arbeiten auch einen wichtigen Teil der bildnerischen Kreativität ausmachen.
Ja, das ist spannend. Bei Elisabeth Faulhaber ist es ja so, dass die heutige Beschäftigung, zum Beispiel auch eine wissenschaftliche Arbeit, die es dazu gibt, von Sonja Frohhoff, die dreht sich viel um die Raumnutzung von Elisabeth Faulhaber. Was charakterisiert denn da ihre Werke und was kann man daraus lesen?
Ja, man kann feststellen, dass die Bilder oftmals wirklich vollgestopft sind mit Inhalten und Darstellungsgegenständen, vor allem auch mit Personen, die nah aneinander heranrücken und manchmal auch sehr ungemütlich nah aneinander heranrücken. Die Bildräumlichkeit wird oftmals auch in die Fläche geklappt, was auch eine Bedrängung oftmals als Eindruck zurücklässt. Und sie füllt zudem alle Freiräume auch gleichmäßig und aus mit bestimmten ornamentalen Formen oder Kritzeln oder sowas. Es liegt ja schon daran, so geschlossene Bildfelder zu schaffen. Und das lässt sich natürlich interpretieren auch als eine ganz bestimmte Form von Leiberfahrung und sozialer Erfahrung.
Hast du denn noch Gedanken zu der Gestaltung der Zeichnungen von Elisabeth Faulhaber, Anke?
Sie haben für mich auch noch, da war ich stark beeindruckt, eine Art ein mechanisches Insistieren, also wie so eine Art wirklich, also wie so mit dem Bleistift, ich kenne ja nun den Zeichenprozess selber sehr gut, mit dem Bleistift, ich habe das Gefühl, dass das nochmal das Original zu betrachten, eine viel größere Intensität und Bedrängnis sozusagen, die da beim Zeichnen vonstatten gegangen ist. Deswegen war ich sehr froh, dass ich das auch im Original sehen konnte. Das kann man im Katalog natürlich nicht so wiedergeben. Was ich dann noch sehr interessant fand, und deswegen ist dieses Heft letztendlich dann auch auf meinem Bild zu sehen, dass ich selber gerne in Heften arbeite und auch viele meiner Studierenden, und dass dieses im Heft arbeiten auch etwas sehr, sehr Intimes ist. Also die Arbeit ist quasi nicht so vor dem großen Format, ne? Der Körper kann da nicht so einsteigen, sondern es ist wie so eine Arbeit im Kopf. Das fand ich sehr spannend.
Und es bündelt natürlich die Werke auch auf eine andere Art und Weise.
Mhm, ja. Ja, und es führt auch zu so einer Form von Erzählung, Abfolge, die wir auch als eine Form von Beziehungssetzung der Bilder lesen.
Wir haben jetzt über Elisabeth Faulhaber gesprochen und auch über Agnes Richter. Gibt es da sonst noch Dinge, die du da so mitnimmst, die dir vielleicht ästhetisch auch nochmal aufgefallen sind in der
Beschäftigung? Andere Künstler meinst du? Mhm.
Also es fällt mir sehr schwer, Namen zu erinnern. Ich habe auf jeden Fall den Katalog hier immer in meiner Nähe. Also er liegt sogar auf meinem Nachttisch, weil ich gerne die Bilder angucke. Ich fand also ganz besonders diese Stickereien, da müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken, wie die Dame heißt. Ich glaube, sie hat einen französischen Namen. Ne? Die finde ich wirklich unglaublich toll.
Johanna Winsch, meinst du, die so symbolische Stickereien macht?
Nein, es gibt so eine, Emma Moore zum Beispiel, ganz, ganz toll. Und dann aber auch so etwas abstraktere Stickereien, die ich auch wirklich unglaublich toll finde. Da müsste ich jetzt nochmal suchen. Also im Grunde genommen ist die Masse der Bilder, sie formt für mich, es ist wie eine Art Zukunftskunst, ja, wo ich so denke, wenn ich heute die jungen Künstlerinnen angucke, was die machen, wo sie hingehen, dann habe ich das Gefühl, das ist alles da schon drin in diesen Bildern. Also unter dem Gesichtspunkt von biografischen Details, dass das sogenannte Anstaltsinsassinnen waren, finde ich dann heute sozusagen irrelevant, wenn ich das nicht weiß und mir die Zeichnung angucke, dann ist das einfach eine unglaublich intensive Arbeit, die sich für mich so als zusammenfassender Blick ergibt. Also sehr inspirierende künstlerische Arbeit.
Hast du da schon ein Gefühl, wie das seinen Weg in dein zukünftiges Arbeiten vielleicht auch finden wird?
Das weiß ich nicht. Ich habe eine solche starke Phase der emotionalen Berührung erlebt, als ich diese Bilder angeschaut habe und dazu gelesen habe. Und ich habe das auch mehreren Freundinnen und auch Studierenden, die mich hier besucht haben oder auch in der Schule, in der Hochschule gezeigt, und gleichermaßen sind alle sehr berührt gewesen. Also das hat mich irgendwie auch verwundert, weil ich dachte, vielleicht bin ich das nur. Aber es scheint doch eine große Ausstrahlung auszugehen, und wie die sich jetzt auswirkt in meiner Arbeit oder in dem der anderen, das kann man wahrscheinlich so nicht sagen. Es wird einfach unbewusst und fließend passieren. Also ich bin nicht jemand, die dann in dem Stil arbeitet. Ne? Also bin mir ganz sicher, dass das Spuren hinterlässt. Auf jeden Fall war es auch eine Ermutigung. Also das ist vielleicht der größte Moment gewesen, eine Art Ermutigung, dass unter den schwierigsten Umständen Kunst möglich ist. Ja, also ich habe mich auch mit Kunst, die in Lagern der ehemaligen Sowjetunion entstanden sind, beschäftigt und versucht zu verstehen, dass sozusagen Kunst irgendwie keine elitäre Beschäftigung ist, sondern in jedem Fall von einer größten Notwendigkeit oft spricht. Ja, und das hat mich ermutigt.
Man muss gar nicht so viel über die Bilder sagen. Die Bilder sprechen durch ihre Machart, durch das, was dargestellt ist, aber auch wie es dargestellt ist, die meisten Besucher so stark an, dass sie sofort fragen, aus welchen Situationen sind denn diese Bilder entstanden? Wie kann ich nachvollziehen, was da als Inhalt mir dargeboten wird? Und gerade auch, weil es oftmals so eine offensichtliche Spannung gibt zwischen dem Drang, etwas mitzuteilen, und da ist ja, also bei der Faulhaber auch den Eindruck, ist fast obsessiv, wie viel sie darstellt, und der Ausrüstung, dies umzusetzen, diese Inhalte vermittelbar zu machen. Man merkt, es sind keine Leute, die eine Ausbildung haben, sondern die mobilisieren alles, was ihnen zur Verfügung steht, um eine bestimmte Botschaft, die ihnen ganz wichtig ist, zu formulieren und möglicherweise auch weiterzutragen. Und das spricht, denke ich, ganz, ganz viele Menschen an.
Genau. Ich erinnere mich, du hast mir ja dann speziell an dem Abend in der Sammlung, habe ich mich jedenfalls sehr stark jetzt auch erinnert an diese eine kleine Zeichnung von einer Frau, die an ihren Mann schreibt. Ich glaube, der soll sie da rausholen. Und sie schreibt immer wieder drüber und drüber und drüber. Und was heute vielleicht, so wie ich das manchmal erlebe, so etwas gemacht wird, weil es interessant aussieht und weil der Bleistift ganz schön ist. Aber bei dieser Zeichnung ist einfach eine derartige Dringlichkeit und Not zu spüren, bis hin zu dem praktischen Platzmangel. Ja, also es gibt halt vielleicht nicht genug Papier und deswegen muss man da immer noch mal drüber schreiben. Das finde ich schon sehr stark.
Ja, das ist einer dieser Briefe von Emma Hauk an ihren Ehemann, in dem sie ihn darum bittet, dass er sie da rausholt aus der Anstalt. Prinzhorn zeigt das Blatt als eine der ersten Abbildungen, nämlich als Beispiel für Kritzelei mit erster Ordnungstendenz. Er zeigt es ganz klein als eines von vier Blättern, die er alle einem bestimmten Patienten zuordnet. Er registriert gar nicht, dass dieses eine Blatt nicht dazugehört. Er zeigt es auf dem Kopf stehend. Deutlicher könnte man nicht machen, dass ihm der Inhalt überhaupt total wurscht ist. Und dem gegenüber ist das heute eine der Ikonen der Sammlung. Die Menschen reagieren so stark gerade auf diesen Brief und auf den Inhalt dieses Briefes, dass man sieht, was da passiert ist an Entwicklung in der Auffassung auch dessen, was man als künstlerischen Ausdruck bezeichnen kann, von Prinzhorn bis heute.
Ja, genau. Und da denke ich, setzt für mich auch speziell als, sage ich mal, ich bin nicht in dem Sinne Comiczeichnerin, aber als Zeichnerin von Bildgeschichten ist das nicht einfach, dass sowas sich vielleicht jetzt speziell neu niederschlägt, sondern es ist so, ich fühle mich da auch geradezu zu Hause, ne, mit Bild und Text zu arbeiten. Ich hatte das Gefühl, dass zum Beispiel auch diese andere Zeichnung, da steht so ein bisschen lakonisch drunter Dauerbart. Diese Zeichnung fand ich auch sehr, sehr berührend, weil ich so das Gefühl hatte, dazu steht das Wort so eigenartig da, dass es nicht einfach nur eine Kritzelei ist, sondern es ist eine ziemlich akute, also Beschreibung eines momentanen Erlebnisses. Deswegen habe ich dann auch in dieser Zeichnung von der Medusa-Schokoladenmädchen-Figur unten diese Anmutung von Bädern noch, weil mich das so am allermeisten beeindruckt hat in der Ausstellung, dass da die Bäder doch irgendwie so ein bisschen so eine Art Folterinstrument zu sein scheinen, bis hin zu der einen Biografie, die ich gelesen habe, dass eine junge Frau mit 30 da auch in der Anstalt gestorben ist, weil sie verbrüht wurde bei einem dieser Dauerbäder und ihr letzter Brief an ihre Eltern auch so einen Charakter hat wie der, von dem wir gerade sprachen, also holt mich heraus und es wirkte so klar im Kopf.
Vielleicht muss man dazu noch kurz erläutern, Dauerbäder sind tatsächlich so eine Maßnahme zur Beruhigung. Also wenn Patienten unruhig waren, dann kamen sie in warmes Wasser und wenn sie unruhig blieben, kam ein Deckel drauf oder ein Netz und dann blieben sie so lange drin, bis sie ruhig waren. Und da das Stunden, zum Teil Tage dauern konnte, hat man das Wasser immer wieder erneuert, warmes Wasser erneuert. Und dabei sind aber ab und zu auch Verbrühungen passiert.
Mir war es halt wichtig, so eine Art positiven Aspekt reinzubringen in mein Bild, dass jetzt bist du da, jetzt kann ich kann das sehen oder wir können das jetzt sehen. Wir haben die Möglichkeit, uns mit dem zu beschäftigen. Das war mir wichtig.
Ja, vielen Dank euch beiden für das schöne Gespräch.
Ja, danke schön für die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
Ja, danke.
Das war die vorerst letzte Folge des Podcasts zur Ausstellung Außenseiten. Im Namen des Teams möchte ich mich bei den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern für die Werke bedanken und natürlich dafür, dass sie uns in diesem Podcast so vielfältige Einblicke in ihre Arbeit ermöglicht haben. Außerdem steht nach den Außenseiten fest, die Fassade des Haus am Wehrsteg eignet sich wunderbar als Ausstellungsfläche und soll möglichst bald wieder bespielt werden.
Außenseiten. Die Sammlung Prinzhorn trifft auf Comic. Der Podcast zur Ausstellung am Haus am Wehrsteg.